Heute Morgen das vorletzte Thema, die Seligkeit in der Gnadenzeit. Wir sollen ja wachsen in der Gnade und sollen in dieser Gnadenzeit die Seligkeiten erkennen. Obwohl wir von so vielen Schwierigkeiten gesprochen haben, ist diese Zeit uns aber gegeben, darin zu entdecken, wie gut Gott ist, was er für uns bereitet hat, und wir sollen glückselig auch in diesen Zeiten der Anfechtung sein können. Ich lese uns Vers 15 bis 16. Da schreibt der Apostel Petrus: Die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Seligkeit, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Wenn Petrus hier schreibt, die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung oder Seligkeit, dann bezieht er ja das auf die Verse zuvor, wo etliche sagen, der Herr kommt nicht wieder. Oder einige sagen, das ist eine Verzögerung, dass er noch nicht da ist. Und Petrus sagt, nein, es ist keine Verzögerung der Verheißung, die kommen genau zur Erfüllung am richtigen Zeitpunkt, sondern er nutzt nur diese Zeit in Geduld, dass alle das Evangelium hören und jeder zur Erkenntnis der Wahrheit durchdringen kann. Und mitten in dieser Zeit der Geduld, mitten in dieser Zeit des Ausharrens sollen Kinder Gottes glücklich sein, was sie meistens nicht so sind. Warum? Weil sie auf die Schwierigkeiten dieser Zeit schauen. Aber Kinder Gottes haben das Vorrecht darin, glücklich zu sein, selig zu sein. Nicht nur im Blick auf das Ende, sondern im Blick auf das, was der Herr jetzt tut. Heute tut, hier tut, in unserem Leben und was er um uns herum tut. Eine Glückseligkeit, die es gilt zu entdecken und darin zu stehen und somit auch ein Überwinderleben führen zu können im Blick auf die Schwierigkeiten, die sich uns in den Weg stellen. Die Glückseligkeit in unserem Herzen soll und darf größer sein als die Schwierigkeiten um uns herum. Und das will hier Petrus auch durch den Heiligen Geist den Gläubigen nahe bringen. Diese Geduld, dass der Herr also nach unserer Meinung seine Verheißung noch nicht erfüllt hat und nicht schon längst wiedergekommen ist, achtet das für eure Seligkeit oder Rettung aus diesen Fängen der Finsternis, wie auch Paulus und die anderen Apostel alle dasselbe geweissagt haben. Und ich freute mich, das hier zu lesen, dass Petrus ja nicht nur autonom, wie ja viele Christen gerne autonom gehört werden wollen, also einzeln für sich, sondern dass er auf denselben Geist in Paulus hinweist. Ich bin nur einer von vielen. Auf mich allein kommt es gar nicht an, da ist noch der Paulus. Der schreibt in allen Briefen dasselbe. Wir freuen uns an demselben Herrn. Das ist diese Schau auch im Miteinander. Und wir merken, dass es in den Gemeinden manchmal an diesem fehlt. Da sagt der eine, hier auf mich müsst ihr hören. Der andere sagt, hier auf mich müsst ihr hören. Ich habe das erste und das letzte Wort. Und wenn ihr auf mich nicht hört, dann seid ihr verkehrt. Das erleben wir überall. Dieses egozentrische Durchsetzungsvermögen, was an den Tag gebracht wird. Und Petrus sagt, nein, nein, es geht ja nicht um mich. Es geht um denselben Geist, der in Paulus ist. Allerdings, weil sich viele darüber hermachen, die nichts verstehen, verdrehen sie die Worte. Und jetzt kommen wir zum Anfang zurück, wo wir von Irrlehren gesprochen haben. Nicht? Sie meinen, das besser zu verstehen als die Apostel, forschen dann in der Bibel und machen eine Irrlehre daraus. Sie verdrehen das Wort, weil ihnen die Gabe nicht gegeben ist. Sie können sich nicht demütigen, sie können sich nicht unterordnen, sie können sich nicht einordnen und dadurch kommen sie auf Irrwege, Abwege und zu Irrlehren. Petrus, bescheiden, demütig, weist auf diesen Geist hin, der auch in Paulus in allen Briefen wirkte und zu verspüren war. Die Geduld des Herrn, also die Zeit der anscheinenden Verzögerung der Wiederkunft Jesu, sollen wir also als eine gute Zeit ansehen, eine wichtige Zeit, eine Zeit, die uns persönlich Freude bereitet, die uns froh macht, und zwar im Leben mit Jesus und in seinem Auftrag, dass wir dankbar sind, staunen lernen, dass wir diese Zeit, die uns gegeben ist, diese angebliche Verzögerung, diese Zeit nutzen, um zu einer Erfahrung zu kommen, dass Gott gut ist. Dass er nicht nur zu uns gut ist, sondern zu allen Menschen. Denn wenn wir die Wiederkunft unseres Herrn herbeisehnen wollen, was wir ja gar nicht können, was wir nicht schaffen, übersehen wir das Werk Gottes an uns, in uns und durch uns, das er bis zu seinem Wiederkommen an uns tun will. Wenn wir also den Herrn eher zurücksehnen wollen, verkürzen wir die Arbeit des Herrn an unserem Leben. Und somit auch die Freude, die wir hier schon haben. Je länger wir hier sind und der Herr an uns arbeiten kann, desto mehr staunen wir, was er aus uns machen kann, wie er uns verändern kann, wie unser Wesen plötzlich etwas anderes widerspiegelt als zuvor. Das geht ja nicht alles von heute auf morgen. Aber wir merken, Kinder Gottes, die lange auf dem Lebensweg sind, die werden immer sanfter, die werden immer ruhiger, sie werden besonnener, sie werden bedachter, liebevoller. Bruder Nötzold sagte mal von einem Bruder oder von Glaubensgeschwistern in der Schweiz, also sie sind in ihrem Alter schon geistlich so durchdrungen, dass selbst die Frage nach dem Weg eine geistliche Fürsorge ist. So verspürt man das. Es ist nicht einfach nur materiell, ich gehe rechts und links und so, sondern das Wesen, was dabei eine Rolle spielt, ist geistlich. Ja, das ist Wachstum und das ist Freude für die, die es dann empfangen haben. Deswegen, wenn wir ein falsches Sehnen haben, dass der Herr schneller kommt, als er sich vorgenommen hat, verkürzen wir die Arbeit an uns und somit auch die Freude, die wir durch seine Arbeit an uns erleben. Es ist eine wichtige Zeit, auch die Zeit der Anfechtung, auch die Zeit der Verzögerung, eine wichtige Zeit, nur darf sie nicht von der Gemeinde durch Passivität im Glauben oder vielleicht sogar Rückschritt im Glauben gefüllt werden, sondern mit vermehrter Hingabe an dem Herrn, mit der Willigkeit, verändert zu werden, mit der Willigkeit, das Wesen Jesu näher kennenzulernen. Wenn zum Beispiel in der Offenbarung Jesus vom Himmel her ausruft, ich komme bald, Offenbarung 22, Vers 20, dann soll in uns immer der Widerhall, so wie in einem Gebirge, in das man hineinruft und dann gibt es ein Echo, der Widerhall lauten, das steht auch dort in der Offenbarung 22, ja, komm, Herr Jesus. Komm in mein Herz, komm in mein Leben und komm auch sichtbar wieder. Ich komme bald. Ja, komm, tu dein Werk an mir bis zur Vollendung. Die Zeit der Geduld des Herrn soll nicht verkürzt werden, wenn wohl die Tage der Trübsal verkürzt worden sind, also gar nicht erst verkürzt werden, sondern verkürzt worden sind, damit nicht das Böse so überhand nimmt, dass selbst die Gläubigen umfallen und nicht das Ziel erreichen, dann sollen wir die Zeit der Geduld des Herrn nicht verkürzt wünschen, sondern dankbar sein, dass sie so lang ist, wie sie ist, und der Herr zu seiner Zeit dann auch wiederkommt. Wir sollen vielmehr im Wachzustand des Glaubens gefördert werden, damit wir mehr geistliche Früchte bringen, die wiederum in uns Seligkeit auslöst. Eine dreifache Seligkeit oder Seligkeitszustand können wir für diese Zwischenzeit zwischen Bekehrung, Wiedergeburt und dem Wiederkommen des Herrn registrieren und erfahren. Der erste Seligkeitszustand ist das persönliche Wachsen dürfen in der Erfahrung mit dem Wort Gottes. Das ist ein Seligkeitszustand. Diese Entdeckung, ich bin ja umgewandelt oder werde umgewandelt. Das macht uns froh. Ich habe des Öfteren dieses Beispiel gegeben, auch von mir am Anfang des Glaubenslebens und meiner Mutter, die ja doch ihre Kinder besser kennt, als man sich selbst kennt und die ja registriert hat, wie die Kinder so geartet sind. Nicht? Der eine, der steht fröhlich auf morgens, dafür schmeißt er dann gleich im Temperament die Kaffeekanne runter. Nicht? Und der andere, der macht ein muffliges Gesicht, nicht? Der braucht erstmal eine Stunde, bis er aufwacht und so weiter. Und ich gehörte zu denen, die es morgens schwer hatten, freundlich zu sein. Am besten nicht ansprechen. Gar nicht ansprechen. Erst mal warten, bis dieser Kerl wach wird. Dann kann man mit ihm reden. Und dann machte meine Mutter eine Erfahrung, indem sie bei uns übernachtete und wir lange Zeit bis in die Nacht gesprochen haben. Die Nacht war kurz. Und morgens standen wir auf, begrüßten uns freundlich und sie guckte, was ist denn mit dir los? Wir sind doch spät ins Bett gegangen. Du muffelst ja gar nicht mehr. Eigentlich müsstest du jetzt muffeln, müsstest müde sein. Und dann hat sie aber gesehen und ich habe dankbar das registriert, der Herr hat was an mir gemacht. Nicht, das ist diese Seligkeit, zu der wir zu dieser Erfahrung berufen sind. Sollen wir entdecken, oh ja, der Herr hat etwas an mir gemacht, ich brauche das nicht mehr sein, was ich vorher gewesen bin. Der eine hat das, der andere das. Und bei mir war es eben dieses. Dieser lange Vorspann, den man brauchte morgens, um überhaupt noch in die Wege zu kommen. Also die persönliche Erfahrung des geistlichen Wachstums. Gottes Wort führt uns stets tiefer in die Erkenntnis seiner Größe, seiner Heiligkeit, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe und seiner Segnung. Das ist diese Erfahrung, die wir von Tag zu Tag mehr machen und das löst Seligkeit in uns aus, lässt uns glückselig sein in dieser Erfahrung. In 2. Timotheus 3,15 heißt es ja auch, dass wir selig werden sollen durch diese Erfahrung mit dem Worte Gottes. Ich lese das mal, 2. Timotheus 3,15. Vers 14, du bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit. Durch den Glauben an Jesus Christus. Sie fördert dich in diesem Leben, in dieser Zeit. Und du wirst froh darüber. Du staunst, was das Wort Gottes an dir ausgerichtet hat. Dass du darum gebetet hast, was du gelesen hast, es sein zu dürfen. Und plötzlich darfst du sein. Plötzlich musst du nicht mehr mufflig sein. Plötzlich musst du nicht mehr ärgerlich sein. Das Wort Gottes fördert zur Freude, zur Seligkeit. Das ist der erste auch Seligkeitszustand, der uns zusteht. Und darum sollen wir dankbar sein, dass diese Zeit der Geduld Christi nicht verkürzt wird. Wir wollen noch mehr davon erfahren, von dieser wunderbaren Umwandlung. In Hebräer 12, 12 bis 15 steht ja auch ein wunderbares Wort, was zur inneren Seligkeit beiträgt. Nämlich, da ist die Aufforderung, stärkt die müden Hände, Hebräer 12, Abvers 12, und die wankenden Knie, nicht? Das kennen wir. Das ist so ein Normalzustand, nicht? Müde Hände, wankende Knie, straucheln, hinfallen, ja, jammern, klagen. Also das ist normaler Zustand des Lebens. Aber das wollen wir ja nicht immer beibehalten. Wir wollen ja zur Seligkeit, zur Glückseligkeit innerlich auch hier immer wieder durchdringen. Und macht dann doch sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Ja, Freude, Seligkeit. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Und wo das dann passiert, sind wir froh. Die Spannungen sind abgebaut. Wir fühlen uns wohl. Seligkeit, haben keinen Stress mit irgendjemand. Jagt dem Frieden nach. Das können wir natürlich doch nur mit dem Herrn. Aus dem natürlichen Menschen jagen wir nie dem Frieden nach, sondern der Rechthaberei. Der natürliche Mensch sucht nie den Frieden, sondern er will Recht haben. Er will verstanden werden und der andere hat das zu akzeptieren. Das ist so. Und das macht nur Not. Das bereitet nur Not für einen selbst, wenn man zum Beispiel nicht Recht kriegt. Und auch die Spannung zum anderen wird aufgebaut. Ja? Und wir dürfen jetzt nun dem Frieden nachjagen gegen jedermann. Und das heißt Seligkeit. Nutzt also, will Petrus hier sagen, die Zeit der Geduld des Herrn, um diese wichtige Erfahrung immer wieder zu machen. Seligkeit. Und jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das bedeutet nicht, wie es manche glauben, aha, ich muss einen gewissen Stand der Heiligung erreichen, um überhaupt in den Himmel kommen zu können. Nein. Im selben Hebräerbrief steht, dass wir geheiligt sind auf einmal durch das Opfer Jesu Christi. Da können wir nichts dazu tun. Aber wir können dieses Geheiligtsein tiefer entdecken, was das bedeutet. Jagt dieser Heiligung nach, denn wer sich nicht heiligen lässt, wer überhaupt Jesus nicht aufnimmt und diese Heiligung in Christus nicht hat, der wird ihn nicht sehen. So ist das zu verstehen. Der wird ihn nicht sehen. Aber wer Jesus aufgenommen hat, der soll in dieser Heiligung zunehmen und soll sie erkennen und entdecken, damit er selig wird. Und seht auch noch darauf, heißt es im nächsten Vers, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Also auch das gegenseitige Anstoßen macht deine persönliche Erfahrung mit der Heiligung Jesu in deinem Leben. Mit dem Frieden, den du mit allen haben kannst, von deiner Seite aus. Damit du glückselig hier leben kannst, durch die Fürsorge des Herrn. Darum macht das ständig im Geist Leben eine Siegeserfahrung aus, die nicht nur beim Einzelnen, sondern auch in der Gemeinde stattfinden soll und löst auch Bewahrung vor der Macht der Versuchung aus. Das heißt, wenn ich mit allen im Frieden bin, wie sagen wir dann im Deutschen, dann kann mich das andere nicht mehr jucken. Wenn da einer Unfrieden haben will, soll er den für sich alleine haben. Aber bei mir kann er damit nicht landen. Das soll so sein, ja? Dann sind wir freier von der Versuchung, wieder in den Unfrieden gebracht zu werden. Wir bleiben in der Glückseligkeit. Ein wunderbarer Zustand, den wir erfahren sollen. Das macht selig, freudig, im Leben und im Dienst für den Herrn. Eine zweite Seligkeit, die wir auch wieder erfahren sollen, immer wieder in der Zeit der Geduld des Herrn, ist die Freude an der Errettung anderer. Ja, wir wollen das nicht nur bei einem miterleben. Wenn es geht, doch bei zwei, drei, tausend. Herr, ja, ich nutze diese Zeit. Ist schön, dass du noch nicht so schnell gekommen bist, wie ich das eigentlich gerne will, denn dann kann ich noch miterleben, dass noch 100 selig werden und gläubig werden. Und das löst auch Freude in uns aus. Nicht nur in der Engelwelt, wie es in Lukas 15 heißt, dass die Engel sich freuen, sondern die Erlösten auf der Erde freuen sich auch. Wir sind froh, wenn wir miterleben können, wie ein geknechteter Mensch zuvor plötzlich in die Freiheit tritt und froh sind und sein Leben eine Änderung erfährt. Da freuen wir uns einfach mit. Und da können wir eigentlich nicht genug davon bekommen. Da möchten wir noch einen sehen, der genauso umgewandelt ist, sondern noch einen. Warum beten wir für unsere Angehörigen? Warum beten wir für die Nachbarn? Einfach aus dem Grunde auch, wir möchten uns mit freuen, wenn wir das erleben, dass sie sich umwandeln und Jesus die Ehre geben. Weil das auch ein Glückzustand, ein Seligkeitszustand in uns auslöst. Darum gehen wir diesem Missionsauftrag Jesu nach. Wir freuen uns, wenn wir erfahren, dass durch Plakatmission, Traktatmission oder Telefonseelsorge oder persönliche Evangelisation Menschen zum Frieden mit Gott gekommen sind. Manchmal fragt mich der Uwe, gab es denn schon einen Rücklauf aus dieser Region, wo ich Schriften verteilt habe? Er möchte gerne wissen, ob da etwas Gutes entstanden ist. Ja, er sagt, nun gut, ich habe da eine Wurfsendung gemacht, Hauptsache ich habe die weggeworfen da in den Briefkasten. Oder die anderen werfen sie gänzlich vielleicht weg. Sondern wir freuen uns, wenn darauf eine Reaktion kommt, eine positive, dass jemand sagt, ich habe Jesus gefunden. Im Gideon-Bund ist genauso. Wir legen überall die Bibeln aus. Aber wir freuen uns, wenn einer schreibt aus dem Hotel, ich habe abends da reingeguckt, ein Wort gelesen, es ging mir durchs Herz. Jetzt glaube ich an Gott und Jesus Christus. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Frieden gibt. Und da freuen wir uns mit und das reden wir dann untereinander, teilen das mit. Stellt euch mal vor, da hat einer durch ein Wort in der Bibel, ohne Menschen, zu Jesus gefunden. Eine neue Kreatur geworden. Das heißt auch Seligkeitszustand, wo wir das erleben. Darum achtet die Geduld des Herrn als eine Seligkeit zu eurem Leben hier in der Zeit. Gerettet sein gibt nämlich auch Rettersinn. Wir wollen Menschen gerettet wissen. Es macht uns froh, wenn viele sich retten lassen. Ein Kind Gottes kann nicht gleichgültig bleiben den Menschen gegenüber, die in Not und Elend, in Zwang, in Knechtschaft leben, die ohne Frieden leben, die Zank und Streit an der Tagesordnung haben, die unversöhnlich leben, nicht vergeben können und die auch keine Gewissheit haben, wo sie ihre Zukunft zubringen, die dahin sterben. Ein Kind Gottes kann nie froh sein darüber, freut sich aber, wenn es mitbekommt, dass ein Mensch zum Leben in Gott durchgedrungen ist. Die Geduld Christi gibt uns also Gelegenheit zum Seligkeitszustand in missionarischen Aufträgen. Wer einen Menschen zu Jesus Christus geführt hat, hat eine Seele zum ewigen Leben geleitet. Lesen wir auch mal in Jakobus 5, 19 bis 20 die zwei Verse, wo es ja auch heißt, von denen, die abgeirrt sind, die dann wieder zurückgeführt werden sollen in die Gegenwart des Herrn. Das ist ja also auch ein Auftrag der Gläubigen untereinander. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer einen Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünde. Und das ist Freude. Daran wirkt ein jedes Kind Gottes Seligkeitserfahrung. Ob wir dabei viel oder wenig tun konnten und können, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Liebe zu diesem Weg. Diese Liebe, die uns drängt, diese Erfahrung mit den Mitmenschen zu machen und darin dann froh und glücklich zu sein. Paulus spricht auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5 davon und im 1. Korintherbrief dann auch. Ich lese mal beide Stellen, 2. Korinther 5, Vers 13 bis 14. Da sagt er etwas von seiner Haltung den Mitmenschen gegenüber und begründet das dann aber im 1. Korintherbrief, dass es diese Liebe, die Sehnsucht nach Errettung anderer ist. 2. Korinther 5, Vers 13. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für gut. Gott, also wenn wir sehr geeifert haben, sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch, dass wir euch nicht zu stark belasten. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also die Liebe Christi drängt die Kinder Gottes dazu, alle einzusammeln, für die Jesus gestorben ist, für die er bereits bezahlt hat. Und es macht uns froh für den Menschen, der sich hat einsammeln lassen, und vor dem Herrn, dass wir etwas einsammeln durften für ihn. Seligkeitszustand in der Zeit, mitten in den Anfechtungen dieser augenscheinlich verzögerten Verheißung der Wiederkunft Jesu. Mitten in dieser Spannung, die dort auftritt. In 1. Korinther 9, 22 und 23 spricht der Apostel Paulus: Das tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Ich will dabei sein. Ich will auch dabei sein und das Wunderbare erleben. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt, dass ihr teilhabt an der Freude des Evangeliums, mitten in einer Zeit der Anfechtung, dass euer Zustand im Zustand der Seligkeit sich befindet, Glückseligkeit. Ich darf dabei sein. Ich darf für den Herrn hier dienen und leben. Ja, ich will auch die Belohnung, ich will das Ziel erreichen und empfangen. Die Liebe Christi drängt mich dazu. Und ein dritter Seligkeitszustand, der erfahren werden soll, ist durch die schrittweise Erfüllung des Planes Gottes zu sehen und zu erleben. Im Leben Jesu musste sich auch alles, was geschrieben worden ist, erfüllen. Musste sich alles erfüllen. Und in dieser schrittweisen Erfüllung soll Freude in unserem Herzen aufkommen. Das hat der Herr schon getan. Das hat er schon getan. Er wird auch das andere tun. Also gar kein Platz soll mehr sein für Traurigkeiten. Sondern die Freude in diesen Seligkeitszuständen. Alles, was geschrieben ist, wird sich erfüllen. Lesen wir es auch über den Werdegang des Herrn Jesus, zum Beispiel in Lukas 24, Vers 44. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Alles erfüllt werden. Schrittweise. Jeder Schritt ist Freude, wenn er erfüllt worden ist, wenn das, was gesagt ist, auch geschehen ist. Denn Gottes Wort zeigt uns dadurch Sicherheit, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit im lebendigen Gott. Und das kann doch nur froh machen. Darüber darf man doch nicht mehr traurig sein. Da kann man doch nicht mehr Trübsal blasen, wenn man das erlebt. Sondern da kann man nur dankbar sein und froh sein. Das ist Seligkeit in der Geduld des Herrn, dass er noch nicht wiedergekommen ist, sondern die Zeit genau ausnutzt, damit allen das Evangelium gesagt wird und wir darin von einer Freude zur anderen kommen. Auch in Lukas 22, Vers 37, da heißt es ja auch, dass vollendet werde alles an mir, das geschrieben steht. So sagt es der Herr Jesus. Das heißt, er wollte das auf der Erde alles erleben, dass sich das erfüllt. Er wollte nicht sagen, ich breche auf dem halben Weg ab, gehe in den Himmel zurück, habe einen Teil von dem erlebt auf Erden und das andere, na, das nehme ich geistlich einfach mit in die Ewigkeit. Nein, hier muss ich alles erfüllen, was geschrieben steht von mir. Und das löst Freude aus beim Herrn selbst, dass er sagt, ich lebe. und ihr sollt auch leben. Weil sich alles erfüllt hat, was von mir geschrieben steht. Und dieses, ja, wir sollen auch leben, das sollen wir auch anhand der Erfüllung, kontinuierlichen Erfüllung des Wortes Gottes erfahren. Ich lebe. Ja, ich lebe mit dem Herrn. Christus lebt in mir. Alles soll sich erfüllen. Gottes Wort ist sicher, ein fester Grund, zuverlässig und birgt in sich Kraft und Freude auf dem Weg durch die Zeit. Es ging ja also im Lukas 22 darum, dass der Herr sagt, ja, es muss ja auch noch, gibt Geldbeutel, wer den hat, der nehme ihn mit, gleichsam auch die Tasche, und wer nichts hat, der verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn es muss noch erfüllt werden, dass die Leute sagen, er ist ein Übeltäter. Ach, das haben wir aber auch nicht so gern, wenn das die Menschen über uns sagen. Aber manches muss erfüllt werden. Erfüllt werden, damit sie daran lügen. Damit deutlich wird, dass sie die Unwahrheit sagen. Die Christen sind schlechte Menschen. Es muss erfüllt werden. Sie werden euch verfolgen um meines Namens willen. Sie werden euren Namen verunglimpfen. Muss erfüllt werden. Sie werden euch absondern. Muss erfüllt werden. Und Jesus sagt, ja, das muss auch noch erfüllt werden. Kauft ein Schwert. Damit noch erfüllt wird, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Und das ist Seligkeit. Das ist Freude, das ist Sieg. Merken wir also, selbst die Schwierigkeiten sollen mit zur Seligkeit unseres Zustandes beitragen, damit der Gegensatz zwischen Lüge und Wahrheit offenbar wird. Nehmen wir mal praktisch an, wenn es keine Lüge gäbe, müsste man die Wahrheit hinterfragen, ob die nicht auch Lüge wäre. Aber dadurch, dass es Lüge gibt, leuchtet die Wahrheit noch heller auf. Und darum sagt der Herr Jesus auch, das macht nichts, wenn sie lügen. Wenn sie euch Übles nachreden und lügen, freut euch und hüpft. Die Wahrheit leuchtet dann besser. Es ist notwendig, dass die Lüge dann auch da ist, damit der Gegensatz deutlich wird. Versteht ihr? Das muss also mitwirken an unserer Seligkeit. Bloß wir sollen uns nicht dran stoßen an der Lüge, nicht dran aufreiben, sondern in der Freude der Wahrheit bleiben. Jedes Detail des Wortes Gottes und des Willens Gottes muss erfüllt werden, auch im Leben der Gemeinde und des Einzelnen. Wenn wir diese schrittweise Erfüllung des prophetischen Wortes an Israel, der Gemeinde und an der Welt sehen, macht es uns eigentlich glücklich, fester im Glauben und gibt uns auch Glaubensargumente, warum es richtig ist zu glauben. Glaubensbeweise werden uns in die Hand gegeben. Ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, wer mir das gegeben hat, jemand hat mir einen kleinen Zeitungsartikel gegeben, und dieser ist im Grunde genommen auch eine Bestätigung des Wortes Gottes. Jetzt gerade im Juni in der Zeitung stand, dass das Kölner Landgericht eine Aussage gemacht hat, dass die Beschneidung der Kinder, der Jungen im Judentum auch eine strafbare Körperverletzung darstellt und verboten werden muss. Ja? Also, das Urteil lautet des Kölner Landgerichtes, es ist eine strafbare Handlung an den Kindern. Schwerer als die Religionsfreiheit wiegt demnach das Selbstbestimmungsrecht des Kindes. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben. Es könnte Folgen haben, dass die Juden nicht mehr dem Gebot Gottes gehorchen. Also das Landgericht hat festgestellt, Gott hat aufgefordert zu einer strafbaren Handlung an dem Kind. So kann man das sagen. weil ja die Anordnung Gottes dann nicht mehr gilt. Aber warum wirkt es in sich einen glücklichen Umstand? Einfach aus dem Grunde, weil auch durch den Propheten Jeremia etwas gesagt ist, was geschehen muss. Im Jeremia, ich lese uns mal diese Stelle, und natürlich lese ich das andere davor dann auch. Jeremia 16, Heil und Gericht für Israel und für die Völker. Da spricht der Herr von der Zurückführung des Volkes Israel, und zwar aus allen Nationen. Aus allen Nationen. So, dass die Menschen dann, die das mitkriegen, und das Volk selbst auch, nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Sondern sie werden was Neues sagen. Sie werden sagen, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hat. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Also es ist der Wille Gottes, und dieser Wille Gottes muss durchgeführt werden. Er wird allerdings auch manchmal mit einem kleinen Nachdruck durchgeführt, wie wir das so sagen in der Erziehung. Ein kleiner Schlag am Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Ja, das braucht manchmal, und Kinder, die nicht mehr zurechtgewiesen werden, die verlottern. Die wissen nicht mehr, wo es lang geht. Manchmal ist es gut, ja. Und ich habe schon oft gehört, dass auch erwachsene Menschen gesagt haben, gut, dass mein Vater oder meine Mutter mal so ein bisschen so einen Klaps gegeben hat, das hat mir geholfen, dann habe ich das endlich verstanden. Vorher mit lieben Worten habe ich es gar nicht verstanden. Die haben immer geredet, und ging da rein, da wieder raus. Das hat gar keine Frucht gebracht. Aber so mal so ein Klaps, oh, da war ich plötzlich wach. Und das habe ich dann mitgekriegt. Und das muss Gott mit seinem Volk auch tun. Mal so ein Klaps, damit sie wissen, wo es lang geht. Und deswegen heißt es hier weiter, siehe, ich will Fischer aussenden, spricht der Herr. Die sollen sie fischen. Und danach will ich Jäger aussenden, die sollen sie fangen auf allen Bergen und allen Hügeln. Also das Wort Jäger, das klingt nicht so gut wie Fischer. Nicht? Fischer ist noch ein bisschen sanft, Jäger heißt auch so ein bisschen jagen. Nicht? Gott muss einen kleinen Nachdruck geben. Und wenn es hier drum geht, und gläubige Juden werden so ein Gesetz ja nicht achten, mit Recht, weil sie sagen, wir müssen an Gottes Wort festhalten. Gott hat Abraham geboten, alle Knäblein am achten Tag zu beschneiden, die ganze Nachkommenschaft. So lesen wir das auch in 1. Mose 17, der Bund Gottes mit seinem Volk. Und wenn ein Knäblein nicht beschnitten ist, zählt es nicht zum Volke Israel und wird ausgerottet aus dem Volk. Das ist Gottes Anweisung, die hat er nie zurückgenommen. Erst die neue Beschneidung im Herzen, wenn jemand Jesus kennengelernt hat, macht die äußere Beschneidung des alten Bundes überflüssig. Aber solange das nicht ist, ist dieser Bund rechtskräftig und muss eingehalten werden. Und jeder gläubige Jude wird das auch tun. Er wird sich nicht nach dem Gebot richten, aber was wird er als Konsequenz machen? Sagt er, wenn ich das hier in Deutschland nicht mehr darf unter den Christen, dann gehe ich nach Israel. Da darf ich das. Und dann ist das Ziel erreicht. Das Ziel erreicht. Und dass Gott sagt, dann werde ich Jäger senden, die werden euch fangen und nach Hause bringen. Denn ich will, dass die Menschen sagen, so wahr der Herr lebt, der sein Volk aus allen Ländern wieder zurückgeführt hat in das Land der Väter. Gott hilft nach, so wie bei uns auch. Er hilft nach, manchmal mit Schwierigkeiten, dass wir dann wieder anfangen zu beten und sagen, oh Herr, ich bin abgewichen, bitte segne mich jetzt auf deinem Weg. Nicht? Aber es ist trotzdem schlimm, dass so etwas nach dem Holocaust hier in Deutschland wieder aufkommt. Also das ist zunächst erstmal vom Kölner Landgericht so beschlossen worden. Ja. Und wenn das Schule macht, dann geht das natürlich weiter. Ja, der Zentralrat der Juden kritisiert das ja als einen beispiellosen und dramatischen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften. Ja. Und das gerade in Deutschland. Aber wir wissen ja schon lange, dass der Antisemitismus verdeckt hier pulsiert, in Deutschland auch. Ja. Und zwar auch bei Menschen, die überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Da ist eine Geistesmacht am Werk. Man hat manche junge Leute, Neonazis, gefragt, hast du überhaupt schon mal einen Juden gesehen? Nö. Na, woher weißt du denn, dass der schlecht ist, wenn du noch gar keinen gesehen hast? Ja, das ist so, das ist so. Das haben die anderen auch gesagt. Und ich bin einfach gegen die Juden und gegen die Ausländer. So. Punkt. Ja, und das wächst einfach immer mehr in den Herzen durch den satanischen Geist, der ja auch unter den Nationen sich ausbreitet. Nicht? Und wenn das Schule macht, von Bundesland zu Bundesland, dann wissen wir bald, dann werden alle Juden aufs Korn genommen. Was? Bist du da bei der Beschneidung? Werden die Synagogen kontrolliert? Und wenn einer dann das mitkriegt, dass jemand beschnitten ist, dann wird er eingesperrt. Und dann wächst der Hass gegen die, die sich diesem Gebot nicht beugen, immer mehr. So wie im Mittelalter, dass es dann so weit geht und sagt, aha, die Juden in den Synagogen, die schlachten kleine Kinder, um ihren Ritus zu vollführen, ihr das Blut zur Versöhnung zu nehmen vor Gott. Ja, das hat man denen nachgesagt. Gibt's Bilder darüber, Gemälde, wie man die Kinder dort kaputt macht. Ja. Also völlig was Widersinniges, aber es kommt aus der Hölle und der Teufel ist ja sowieso ein Lügner, sagt Jesus, von Anfang an. Ein Lügner und ein Mörder. Lügner und Mörder. Er kann nicht anders, er wird nicht anders handeln, aber der Herr steht über allem. Ja, also birgt selbst das auch eine Freude in sich, dass der Herr zum Zug kommt und sagt, na ja, dann, wenn es hier nicht mehr ertragt, geht er in das Land, wo ihr Gottes Gebot halten dürft. Ja, wunderbar. Auf der einen Seite Traurigkeit, auf der anderen Seite Freude. Wenn wir also die schrittweise Erfüllung des prophetischen Wortes an Israel, der Gemeinde und der Welt sehen, macht es uns glückselig, gewisser im Glauben und gibt uns sogar Glaubensargumente und Beweise in die Hand. Und wir können sagen, seht ihr, die Schrift hat sich erfüllt. Gottes Wort hat sich erfüllt. Darum kann man sich total darauf verlassen. In diesem Zusammenhang weist also der Apostel auf die Schriften auch des Paulus hin. Er sagt, er hat genau dasselbe bestätigt und geschrieben. Es ist derselbe Geist, überall wo der Geist Gottes redet, findet dieselbe Rede statt, dieselben Hinweise. Es widerspricht sich nicht untereinander, weil es ein und derselbe Geist ist. Und hier können wir auch Folgendes heraussehen für uns. Wenn ein und derselbe Geist in den Kindern Gottes, die wiedergeboren sind, ist, kann dieser Geist nie gegeneinander sein. Nie gegeneinander. Ein und derselbe Geist Gottes ist immer miteinander. Was ist gegeneinander? Der Menschengeist. Der ist gegeneinander. Aber der Geist Gottes ist nie gegen sich selbst. Entweder ist der Geist Gottes in dem einen Menschen gar nicht vorhanden, dann gibt es auch kein Miteinander. Oder das Menschliche tritt wieder hervor und streitet gegen den Heiligen Geist. Ja, das ist auch das, was wir immer wieder beobachten müssen für uns persönlich. Was redet da eigentlich aus uns heraus? Ist es der Geist Gottes oder ist es mein Geist? Führt es zum Frieden oder führt es zum Streit. Also, auch Paulus hat genauso, so sagt Petrus, genau das bestätigt. Die Schriften sind genauso zu beachten wie die des Apostel Petrus, weil sie durch denselben Geist inspiriert worden sind. Denn am Anfang im Petrusbrief lasen wir ja, dass Petrus sagt, die Schriften sind ja nicht menschlich, sondern sie sind durch den Herrn gegeben. Sie sind nicht von Petrus und von Paulus, sie sind von Gott. Darum lesen wir das. Wir folgen ja nicht Petrus nach, wir folgen nicht Paulus nach, sondern wir folgen Jesus nach. Das ist was ganz anderes. Wir folgen keinem Menschen, obwohl wir verspüren, dass diese Zeit der Anfechtung das oft fordert. Oft fordert, uns an Menschen zu binden und zu orientieren. Deswegen werden wir mit dieser Orientierung an Menschen vielleicht eine Wegstrecke erhoben und in der nächsten werden wir runtergeschmissen. Weil wenn wir mit den Menschen mitleben, geht es immer auf und ab. Immer auf und ab. Wenn wir aber mit Jesus mitleben, geht es immer aufwärts. Das ist was ganz anderes. Darum gilt es, sich von den Menschen zu lösen, damit wir nicht immer wieder in den Keller kommen, sondern an Jesus gebunden zu bleiben, damit wir immer aufwärts kommen und vorwärts kommen. Ja. Der Wille Gottes offenbart sich in dieser Gnadenzeit, von der Petrus sagt, ja, es ist doch die Zeit der Geduld des Herrn, auch in dreifacher Form. Das möchte ich noch mit anschließen. Also der Wille Gottes, wie er wirkt in dieser Zeit. Einmal zum Ersten in ganz souveräner Weise. Das heißt, Gott macht sich von seinem Vorhaben, in seinem Vorhaben von nichts abhängig. Es beweist sich der souveräne Wille Gottes. Was er sagt, das tut er. Wenn er sagt, ich will mein Volk nach Israel führen, tut er das. Da fragt er niemand danach, ob jemand einverstanden ist damit. Er tut es. Er lässt die Werdegänge in dieser Zeit so ablaufen, wie er es will. Das nennen wir Offenbarung des souveränen Willens Gottes. Er lässt das antichristliche Reich genau zu dem Punkt aufrichten, wann er das will. Das kann nicht einen Tag früher kommen und auch nicht einen Tag zu spät. Auch wenn es vielleicht schon längst da sein möchte. Das wird nicht gestattet. Souveräne Wille Gottes, an dem und dem Punkt, da darfst du jetzt. Und dann ist der Punkt, hier ist Schluss. Souveräne Wille Gottes äußert sich in dieser Welt. Auch im Blick auf die Entrückung und die Wiederkunft Jesu, souveräner Wille Gottes, feste Zeiten. Da kann keiner dran rütteln. Einverstanden oder nicht einverstanden spielt keine Rolle. Gott macht das ganz deutlich. Das können wir in der ganzen Menschheitsentwicklung sehen, wie der Herr seinen souveränen Willen durchgesetzt hat und aufgezeigt hat. Lesen wir zum Beispiel mal einige Stellen dazu, die das untermauern. Jesaja 46, Vers 9 und bis 11. Da heißt es, gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war. Was war von alters her? Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Das war von Anfang an so. Ich bin Gott und ich bin der Bestimmende, souveräner Wille. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich, souveräner Wille Gottes. Ich rufe einen Adler vom Osten her aus fernem Land, den Mann, der meinen Ratschluss ausführe, wie ich's gesagt habe, so lasse ich's kommen, was ich geplant habe, das tue ich auch. Souveräner Wille Gottes, er setzt sich immer durch, die ganze Menschheitsgeschichte lang. Nichts anderes. Das ist das eine, was sich ständig offenbart. Wir können auch in anderen Stellen das lesen, zum Beispiel im Daniel 4, 14 möchte ich mal diesen einen Satz lesen, wo es heißt, dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will. Worum geht's dabei? Da geht es um den Zeitpunkt des Wahnsinns des Nebukadnezars. Der musste nämlich erst mal eine Weile auf dem Feld wie ein Tier leben, weil er sich erhoben hat. Und da steht hier, das ist im Rat der Wächter beschlossen, kann gar keiner verhindern. Souveräne Wille Gottes. Du hast jetzt draußen zu leben wie ein Tier, damit du zur Besinnung kommst und Gott nachher dankbar bist. dass du ein Mensch eigentlich bist und dich zu beugen hast vor dem lebendigen Gott. Beschlossen, auch getan. Nebukadnezar konnte nichts dagegen unternehmen. Auch die Leute drumherum. Souveräne Wille Gottes. Er setzt Akzente. Und an vielen anderen Stellen mehr könnten wir das nachlesen. Eine zweite Offenbarung des Willens Gottes in dieser Gnadenzeit, eine andere Form, ist die Anordnung zum moralischen Leben, der moralische Wille. In der Offenbarung seiner Gebote, seines Gesetzes. Diese Gebote, die den Menschen gegeben worden sind, dass sie untereinander recht miteinander leben können und vor Gott. Der moralische Wille, der offenbart sich auch in dieser Zeit. Allerdings, dieser Wille wird vom Menschen übertreten und zieht dadurch Gericht auf sich. Diesen Willen setzt Gott nicht durch. Er hat ihn nicht durchgesetzt. Er hat die Übertretung des Menschen dieses Willens zugelassen. Wenn er sagt, du sollst nicht stehlen, hat er zugelassen, dass es welche gibt, die stehlen. Hier hat er nicht den souveränen Willen aufgezeigt, du sollst nicht stehlen und ich werde dafür sorgen, dass du auch nicht stiehlst, sondern hat es zugelassen, dass er dies übertritt, steht aber völlig zu diesen Geboten. Er fordert in Freiwilligkeit auf, dass die Menschen auf diese Geboten im Gehorsam eingehen. Es ist die Äußerung seines Willens. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist mein Wille. Aber wir merken an dieser Stelle, fordert er diesen Willen nicht kategorisch so ein, indem er ihn selbst steuert in den Menschen, sondern lässt den Menschen die Freiheit, diesen Willen zu tun. Es gibt also Dinge, die Gott tut, ohne den Menschen zu fragen, was er davon hält. Und dann gibt es eine andere Willensbekundung, die er in den Raum stellt und sagt so, jetzt bist du dran, das freiwillig zu tun. In Markus 3,35 spricht Jesus ja auch davon, und das ist diese Aufforderung, wer das tut, der wird dadurch gesegnet. Markus 3,35. Da geht es auch um die Frage des Willens Gottes. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Mit anderen Worten, wer es nicht tut. Hier wird es nicht gesagt, was Gott der Vater will, tut er in dem, damit er Bruder und Schwester des Herrn ist. Das wird zunächst nicht gesagt. Sondern, das ist mein Wille, Gottes Wille. Und jetzt bist du dran, das zu tun. Und wer es tut, der wird meine Schwester und meine Mutter und mein Bruder sein. Nicht? Also Offenbarung des Willens Gottes auch in dieser Zeit. Oder in Epheser 6, Vers 6 lesen wir in diesem Zusammenhang. Epheser 6, Vers 6. Vorher heißt es, ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Also die darauf angelegt sind, ich will das, den geoffenbarten Willen Gottes jetzt auch vollführen. Dann sind wir selig auch darin. Hebräer 13, Vers 21, auch noch in diesem Zusammenhang. Hebräer 13, Vers 21, ich lese mal Vers 20 dazu. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten herausgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen. Also die Tüchtigkeit, die Kraft kommt jetzt vom Herrn, aber damit es auch getan wird, in der Freiwilligkeit. Wir können tüchtig gemacht worden sein zu dem Willen Gottes, aber wir können ihn auch unterlassen zu tun, obwohl wir die Kraft bekommen haben, auch als wiedergeborene Kinder Gottes die Kraft bekommen, damit ihr den Willen tun könnt und schaffe er in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Also eine weitere Offenbarung des Willens Gottes. Und die dritte Offenbarung des Willens Gottes ist aus seiner Liebe heraus ein wünschendes Herz in uns. Ein wünschendes Herz in uns, das andere Menschen zur Errettung in Jesus einlädt. Das ist auch eine Offenbarung des Willens Gottes. Wir haben ja vorhin gelesen, Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich so, das zu tun, dass ich ein wünschendes Herz für die anderen habe. Offenbarung des Willens Gottes in mir. Dass ich wünsche, dass allen geholfen wird, weil Gott selbst es wünscht, in Hesekiel 33, Vers 11, da wo Hesekiel zum Wächter über Israel gesetzt worden ist und alle Worte sagen sollte, die Gott ihm gegeben hat, dass das Volk gemahnt wird und zur Umkehr gerufen wird. Da spricht der Herr, das ist mein Wille, den ich offenbare, dass sie leben sollen und nicht sterben sollen. Vers 11, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und lebt. Das ist mein Wille. Und dieser Wille wird offenbart im Herzen der Kinder Gottes. Ich will, dass der andere lebt. Wir merken, unser menschliches Sein will das oft nicht. Wir wünschen vom Menschlichen her, na, der muss mal eins auf die Nuss kriegen. Da wünschen wir ihm nichts Gutes. Ja, ist er selber schuld. Na, es geschieht ihm recht, dass er jetzt so mal so eine richtige Strafe gekriegt hat. Das ist nicht der Wille Gottes. Das ist der Menschenwille. Aber Gott will, dass der Sünder umkehrt und lebt. Und diesen Willen offenbart er in den Wiedergeborenen. Deswegen, wie Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich also. Ich will, dass der andere lebt. Nicht, dass der eins auf den Kopf kriegt. Ich will, dass der aufsteht. Ich freue mich nicht darüber, wenn der Niederlagen hat und sage, es geschieht ihm schon recht, sondern ich will, dass er Sieg hat. Das ist die Offenbarung des Willens Gottes im Herzen auch der Gläubigen. Wir lesen das zum Beispiel auch in Matthäus 23, Vers 27. Da sagt der Herr Jesus, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, innen sind sie wie Totengebeine. Nein, das war die 27, aber es geht dann weiter in dieser Hinsicht, weil die Pharisäer dem Volke im Wege stehen, nicht zum Leben sie führen wollen, sondern ihnen Schuldzuweisung geben wollen und Bestrafung suchen, der nicht, nach ihrer Meinung, nicht Gläubigen. Und deswegen werden die Pharisäer also Otternbrut genannt. Und dann kommt aber die Gesinnung Jesu in Vers 37 zum Tragen. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Sie sollen leben. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Allerdings, ihr habt nicht gewollt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist also die Offenbarung des Willens Gottes zum Leben. Und in 2. Petrus 3 lasen wir, Gott hat Geduld mit uns und wünscht doch, dass niemand verloren geht, dass allen geholfen wird. Dieses Wünschen erfüllt sich nur dann, wenn das Wollen des Menschen zur Errettung auch noch hinzukommt. Sonst trägt das Wünschen Gottes nicht hier, auch in diesem Bereich. Gott will es so. Er setzt seinen Willen in die Kinder Gottes, um dieses Angebot zu geben. Aber das Angebot wird nur erfüllt, wenn auch der, dem es angeboten wurde, darauf eingeht. Also souveräner Wille Gottes, Wille Gottes im moralischen Bereich miteinander richtig umzugehen, muss freiwillig eingelöst werden und auch der Wille Gottes zur ewigen Errettung, wieder auf der Basis der Freiwilligkeit. Das ist die Zeit der Geduld des Herrn, die wir auch so erleben sollen und nutzen sollen. Es ist eine Zeit des Fruchtbringens zur Ehre Gottes des Vaters. Und diese Frucht wird nicht unbelohnt bleiben. Darum steht ja auch in Römer 2, Vers 7, für diejenigen, die es wirklich gerne im Herzen aufnehmen, dass Preis und Ehre und unvergängliches Leben auf sie wartet und sie vor dem Thron Gottes geehrt werden dafür. Römer 2, Vers 7. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Im Gegensatz dazu, Vers 8, Ungnade und Zorn über denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Aber Herrlichkeit und Ehre und Frieden all denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Also dieses Leben, das Auskosten der Zeit der Geduld des Herrn, im richtigen Sinne auskosten, bringt reichlichen Segen, bringt reichlichen Lohn, Freuden, Frieden, Seligkeit. Die Geduld Christi ist also für unsere Seligkeit zu rechnen und zu achten, und das heißt, sich selbst auch in der Geduld auf das Wiederkommen des Herrn zu üben, wiewohl wir rufen als Widerhall, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn der Herr sagt, siehe, ich komme bald, ja, komm, Herr Jesus. Obwohl dieser Widerhall auch da ist, üben wir uns dennoch in Geduld auf diesen Tag hin, den Gott selbst festgelegt hat. Wir sehnen uns diesen Tag nicht früher herbei, weil wir in dieser Zeit der Gnade und der Geduld auch die gewünschte Frucht bringen wollen. Das geht also Hand in Hand. Wir entfliehen nicht dem einen Zustand, um einen anderen nur zu erleben, sondern wir wollen beide Zustände, die Gott uns gegeben hat, erleben und auskosten. Deswegen sind wir froh, in einer Welt voller Schwierigkeiten, Kompromisse, Streitigkeiten, Anfechtung leben zu dürfen. Sind wir froh. Wir ärgern uns nicht darüber, sondern wir sind froh, weil wir nämlich als Gotteskinder hier leben. Wir sind froh, auch in einer Gemeinde zu leben, wo Weizen und Unkraut zugleich aufwächst. Wir sind froh, weil wir die Gelegenheit haben, wenn wir zum Weizen gehören, uns als solcher zu zeigen, durch die Gnade des Herrn. Das wäre nicht möglich, wenn wir gleich in der Ewigkeit wären. Denn da brauchen wir dies nicht mehr zeigen. Da können wir auch diese Form des Seligkeitszustandes nicht leben und erleben. Wir haben dann einen höheren und besseren Zustand. Aber den dürfen wir auch noch mitnehmen, so sage ich mal. Wir dürfen den mitnehmen. Wir dürfen die Herrlichkeit Jesu hier erleben und bezeugen. Deswegen sind wir froh, in dieser Welt des Widerspruches mit Jesus stehen zu dürfen. Die Geduld also auf sein Wiederkommen bewegt unser Herz. Wir warten auf die Zeit ganz geduldig der Erfüllung der Verheißung, dass der Herr wiederkommt. Denn wir haben auch keinen Mangel in der Zwischenzeit. Keinen Mangel. Der Herr hat das gesagt. Ihr habt keinen Mangel an irgendetwas, wenn ihr diese Zeit so nehmt, wie ich sie euch gegeben habe. Ich stehe dabei. Und ich fülle jeglichen Mangel aus. Nur die Leichtfertigen, die ihr Leben nicht ständig und ganz unter die Führung Jesu stellen, die erkennen Gottes Wort und Willen nicht. Sie verdrehen, wie es Petrus sagt, die Schriften. Zu ihrem eigenen Verderben. Sie bringen keine Frucht. Sie leben nicht in der Seligkeit. Sie nehmen Gottes Wort nicht, wie es ist und wie es sie glücklich macht in dieser Zeit. Darum, Petrus noch einmal, achtet die Geduld des Herrn zu eurer Seligkeit, zu eurer Errettung, zu eurer Freiheit in dieser Zeit und in Zukunft und verdreht nicht Gottes Wort.